HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act as if our house is on fire. Because it is.
Wir haben in der Vergangenheit für den Klimaschutz nicht genug erreicht.
Die Bundesregierung ist zum Klimaschutz-Faultier Europas geworden.
Die Klimaziele, die die Bundesregierung sich gesteckt hat, die stimmen nicht überein mit dem, was sie im Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben.
Heute klärt sich, ob Klimaschutz einfach ein Klein-Klein von Maßnahmen bleibt.
Wir brauchen eine Politikwende in allen Feldern, Verkehr, Straßenbau, Technologieförderung, Digitalisierung, Regionalwirtschaft, Steuern, Bildung, alles.
Wir haben eben im Kabinettausschuss Klima unsere Beschlüsse zur Erreichung der Klimaziele 2030 gefasst.
Mit dem Klimaschutzpaket machen wir jetzt ernst.
Wir machen ernst. Das verkündeten Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz heute Nachmittag, nachdem die Politiker und Politikerinnen der Großen Koalition medienwirksam die Nacht durch verhandelt hatten. Nur wie ernst meinen Sie es mit dem Klimaschutz? Fliegen wird teurer, Bahnfahren billiger, Ölheizungen sollen modernisiert werden, Sprit wird ein bisschen teurer. Das ausführliche Programm folgt noch. Historische Pleite nennen das die Grünen, unsozial und ineffektiv die Linke. Die Demonstranten, die zu Hunderttausenden zum globalen Klimastreik heute auf die Straße gingen, sind enttäuscht. Hashtag not my Klimapaket. I want you to panic. Mit diesem Slogan ist die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg im Januar vor das Weltwirtschaftsforum getreten. Die Fridays for Future Bewegung macht Druck und das bereits seit über einem Jahr. Die Panik ist aber nicht angekommen. In Berlin, trotz dem langen Ringen um das Klimaschutzpaket, gebar der kreisende Berg nur eine Maus. Fridays for Future ist unterdessen in diesem Jahr größer geworden. Zu den Klimaschutzforderungen kamen allgemeine ökologische hinzu. Aber das genau birgt neue Herausforderungen für die Bewegung. Mit Vereinnahmungsversuchen von Kapitalismuskritikern bis Wirtschaft, Kritik und Häme nicht nur von rechts, muss die Bewegung umgehen und wirkt dabei gelegentlich gebeutelt. Bei einem Teil der Demonstranten wächst die Wut und das steigert die Bereitschaft zu aggressiveren Forderungen. Der andere Teil kämpft mit Frust und Hoffnungslosigkeit angesichts der Weltuntergangsszenarien und politischer Langsamkeit. Und bekommt wirklich Panik. Was mit Schülerprotesten begann, wurde zur Klimabewegung. Droht dieser jetzt die Spaltung? Auch diese Frage wollen wir beantworten unter dem Titel Aufgeheizte Erde, kühler Kopf. Wer rettet das Klima? Zuerst aber schauen wir das Klimaschutzpaket etwas genauer an.
Glaubt man den Spitzenpolitikern der Großen Koalition, gibt es am Ende dieses Verhandlungsmarathons eigentlich nur noch eine Sache, in der Union und SPD sich uneinig sind.
Schlaf wird überbewertet.
Scheint auf dem Podium wohl nur SPD-Interimschefin Malu Dreyer zu finden. Andere haben sichtlich Mühe, nach der durchgemachten Nacht noch ihre Augen offen zu halten. Der Politik die Augen öffnen wollten heute hunderttausende Menschen, die für den Klimaschutz demonstrieren. Der Höhepunkt der Fridays for Future-Bewegung, der im ganzen Land jung, aber auch alt auf die Straße brachte. In Berlin riss der Protestzug zum Klimastreik bis in den späten Nachmittag nicht ab. CSU-Chef Markus Söder ist deshalb nicht der Einzige, der findet, diese Bewegung habe einen wichtigen Impuls gegeben, für den die Politik sich bedanken müsse.
Danke sagen dafür, dass auch eine junge Generation sich mit ihren Ideen einbringt und uns klar macht, es geht jetzt nicht nur um ein Modethema, es geht um Bewahrung der Schöpfung und die Zukunft der nächsten Generation.
Sichtlich stolz und einhellig präsentieren die Großkoalitionäre auf dem Podium der Pressekonferenz, wie sie das Klima der Zukunft retten wollen. Dazu gehören viele Einzelmaßnahmen, die klimafreundliches Verhalten fördern sollen, wie etwa Subventionen für den Umstieg von Öl auf moderne Heizungsanlagen, der mit 40% der Kosten bezuschusst wird, ein Ausbau der Elektroautoprämie oder Vergünstigungen von Bahntickets. 54 Milliarden Euro will sich die Bundesregierung das kosten lassen. Im Gegenzug werden Flüge stärker besteuert und die Kfz-Steuer für Neuwagen soll sich stärker am CO2-Ausstoß orientieren. Beim besonders umstrittenen CO2-Preis hat die Bundesregierung einen Kompromiss gefunden. Von 2021 bis 2025 soll es einen gestaffelten Festpreis geben, der von zunächst 10 auf am Ende 35 Euro pro Tonne steigt. Danach soll die Tonne CO2 mit Verschmutzungszertifikaten am Markt gehandelt werden, allerdings nicht teurer als 60 Euro. sein.
Also wir fangen in der Tat recht niedrig an, um auch Menschen mitzunehmen,
sagt die Kanzlerin mit Blick auf Experten, die im Vorfeld schon jetzt einen Mindestpreis von 50 Euro pro Tonne für nötig halten, und erklärt:
Wir wollten gerne, dass wir noch ein Stück vorwärts kommen, auch in der Ausgangssituation. Das heißt also, dass wir schon einige unserer Förderprogramme wirken lassen, bevor wir dann mit der Bepreisung völlig einsteigen.
Für die SPD beim Klimapaket besonders wichtig: Jedes Jahr wird überprüft, ob die Maßnahmen auch die erwünschte Wirkung zeigen.
Und wenn nicht, was kann man eigentlich tun? Wie kann ein Ressortminister oder eine Ministerin auch Vorschläge machen, damit das Klimakabinett, das verstetigt wird, dann auch die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht?
Sprich, nachbessert, sagt Malu Dreyer, die überzeugt ist, dieses Monitoring stellt sicher, dass die Bundesregierung die selbstgesetzten Klimaziele 2030 nicht mehr verfehlen wird. Die Opposition kann die Bundesregierung damit nicht überzeugen.
Die Bundesregierung will offenbar das Teure mit dem Unwirksamen kombinieren. Damit kann man aber keinen wirklichen Fortschritt erreichen,
findet FDP-Chef Christian Lindner. Und auch die Grünen sind sicher, mit diesem Klein-Klein lassen sich die Klimaziele nicht erreichen. Die Umweltorganisation Greenpeace wirft der Großen Koalition Mutlosigkeit vor. Neben einem lächerlich geringen CO2-Preis, so Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, fehle es vor allem an Maßnahmen, die sofort wirken.
Das Klimapaket der Bundesregierung Merkel fehlt es an Mut und Verantwortung, mit Klimaschutz ernst zu machen. Es ist wie ein Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug springt und sich eine Plastiktüte über den Kopf hält.
Das klingt gefährlich. Kritische Stimmen im Bericht von Julia Barth. Das also hat die Regierung heute vorgelegt, diese Eckpunkte für ein Klimaschutzpaket. Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wird der Klimaschutz also doch wieder auf später verschoben?
Ja, dieses Klimapaket ist eine riesige Enttäuschung. Selbst wenn ich nicht allzu hohe Erwartungen im Vorfeld hatte, es wird jedenfalls der Dringlichkeit der Klimakrise nicht gerecht, denn wir haben einfach nur noch sehr wenig Zeit zu verlieren und hier wird wieder viel auf die lange Bank geschoben.
Aber Frau Merkel sagt ja, und Sie sind so ein Wissenschaftler, den sie, glaube ich, meint, Wissenschaft und Politik, das ist eben was Unterschiedliches, und sie wolle die Menschen mitnehmen. Damit begründet sie das, dass sie nicht das macht, was die Wissenschaft fordert.
Nun, wer hat denn das Pariser Abkommen beschlossen? Das waren doch die Politiker. Der Bundestag hat dem einstimmig zugestimmt. Und mit diesem Paket wird man die Verpflichtungen des Pariser Abkommens keineswegs einhalten können. Denn man muss ja berücksichtigen, dass das selbstgesteckte Ziel der Bundesregierung für 2030 überhaupt nicht kompatibel mit dem Pariser Abkommen ist. Also dieses Ziel ist viel zu schwach. Und mit diesen jetzt beschlossenen Maßnahmen habe ich große Zweifel, dass dieses Ziel erreicht werden kann.
Also Klimaschutzprogramm 2030 heißt es ja wegen dieses 2030er Ziels Reduzierung der klimaschädlichen Gase um 55%. Das Pariser Abkommen sieht vor, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu halten. Passt das denn, würde das, sagen wir mal so, theoretisch zusammenpassen, wenn man mit dem, was jetzt beschlossen wurde, das wenigstens selbstgesetzte Klimaziel 2030 einhält, hilft das dann, dieses unter 1,5 Grad Ziel zu erreichen?
Nein, das passt auf keinen Fall zusammen. Wenn wir uns anschauen, was der Weltklimarat in seinem letzten Bericht im vergangenen Jahr zu 1,5 Grad gesagt hat, da steht drin, die Welt muss zwischen 2010 und 2030 die Emissionen um 45% reduzieren. Das tut das Klimaziel der Bundesregierung nicht. Und was noch wichtiger ist, in dem Pariser Abkommen steht ja auch etwas oder sogar sehr wichtig, dass es eine differenzierte Verantwortung gibt, was konkret heißt, die Industriestaaten, die schon reich sind, die weit höhere Pro-Kopf-Emissionen haben als der Rest der Welt, die müssen noch deutlich schneller reduzieren, sodass also für einen reichen Industriestaat wie Deutschland 45% Reduktion von 2010 bis 2030 eben auch viel zu wenig wäre. Aber nicht mal das ist das Ziel der Bundesregierung. Dieses Ziel stammt ja auch aus der Zeit vor dem Pariser Abkommen und ist nicht an die Vorgaben des Pariser Abkommens angepasst worden.
Die Bundesregierung hatte ja noch ein anderes Ziel, das Klimaziel 2020, die Reduktion um 40% der CO2-Emissionen. Jetzt sagte Malu Dreyer, sie schämen sich bei der Präsentation des Klimaschutzpakets, sagte sie das, dass dieses Ziel wohl nicht erreicht werden wird. Aber mit dem neuen Klimaschutzprogramm würde man eben das neue Ziel auf jeden Fall erreichen wollen. Deswegen sei auch ein neuer Mechanismus eingebaut, ein Monitoring. Wir haben es eben gehört, jedes Jahr sollen die Maßnahmen überprüft werden. Das heißt, spätestens dann kann man doch merken, es klappt nicht und nachsteuern.
Naja, man hätte ja auch schon nachsteuern können, als das Klimaziel für 2005 der Bundesregierung verfehlt worden ist, was noch unter Helmut Kohl beschlossen wurde. Oder eben jetzt, als schon seit Jahren klar ist, dass wir das 2020er Ziel verfehlen. Warum sollte ich der Regierung jetzt glauben, dass sie dann die Kraft hat, nachzusteuern?
Vielleicht, weil ja das ausführliche Klimaschutzprogramm noch folgt, Herr Ramsdorf. Ich gebe nicht auf, noch ein bisschen zu hoffen. Sie arbeiten ja noch weiter, die Politiker. Das waren jetzt die Eckpunkte und in den nächsten Wochen soll das ausführliche Programm noch folgen. Sehen Sie da noch eine Chance?
Ja gut, wir müssen sehen, was da tatsächlich noch drinstehen wird. Aber das wichtigste Instrument ist ja der CO2-Preis, dass es nicht mehr gratis ist, einfach CO2 in die Atmosphäre zu entlassen, sondern dabei zumindest die Folgeschäden ein wenig berücksichtigt werden, die das Umweltbundesamt ja auf 180 Euro pro Tonne abschätzt. Und jetzt soll angefangen werden mit 10 Euro pro Tonne CO2-Preis. Und 2026 sind wir dann bei 35 Euro die Tonne. Und das ist immer noch weniger, deutlich weniger als das, was irgendeine Lenkungswirkung entfalten würde. Diese 35 Euro, da reden wir über 9 Cent pro Liter Benzin. Wer glaubt denn, dass das wirklich zu einer Trendwende im Verkehr führt und zu wirklichen Einsparungen?
Jetzt startet am Montag der Klimagipfel in New York. Im Vorfeld haben mehr als 30 Staats- und Regierungschefs in einer Initiative entschlosseneres Handeln für den Klimaschutz gefordert. Auch der deutsche Bundespräsident Steinmeier hat diese 14 Punkte unterzeichnet. Vor dem Hintergrund des heute vorgestellten Klimaschutzpaketes, ist das dann ein gutes Zeichen oder nur noch politische Rhetorik?
Ja, auf internationalem Parkett war die Bundesregierung schon immer gut in Rhetorik. Aber letztlich habe ich im Laufe der Jahrzehnte jetzt gelernt, auf Ankündigungen nichts zu geben, sondern nur auf konkrete Maßnahmen, die wirklich konkrete Minderungen bringen. Denn die einzige Währung, die das Klimasystem versteht, ist eben die CO2-Reduktion. Also wie es so schön heißt, es kommt auf das an, was hinten rauskommt.
Vielleicht gut gemeint, aber auf jeden Fall nicht gut gemacht, sagt Professor Stefan Ramsdorf zum Klimaschutzpaket vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herzlichen Dank. Aufgeheizte Erde, kühler Kopf. Wer rettet das Klima? Der Tag in H2 Kultur. Nicht alle sind begeistert von Fridays for Future, von den jungen Klimaschützern und von ihrem Handeln. Der österreichische Schriftsteller Norbert Gestrein ist zum Beispiel genervt vom Moralismus unserer Tage, wie er es nennt. In seinem Text in der Neuen Zürcher Zeitung begegnet er ihm personifiziert in der Figur eines 13-jährigen Klimaschützers.
Er ist erst 13, ein Kind, doch ich habe Angst vor ihm. Er ist ein Freund meiner Tochter und ich kann ihm nicht gut den Zutritt zum Haus verwehren. Aber abgesehen davon, dass auch sie jetzt richtige Panikattacken bekommt, wenn er angekündigt ist, schaue ich jedes Mal, dass ich zeitig das Weite suche und ihm nicht ausgeliefert bin. Denn er erscheint immer mit einer Agenda, die er dann durch nichts zu bremsen in quälenden Monologen abarbeitet. 8 Wochen lang waren es die Plastikhalme, 6 Wochen die Überfischung der Meere, davor die Bienen, seither ist es die auf seinem Fairphone angezeigte Luftqualität in unserer Stadt, die er am liebsten von Sekunde zu Sekunde ausposaunen würde. Er war bei allen Klimademonstrationen und fragt mich jedes Mal, welche Energiewerte unser Kühlschrank habe, wie wir im Winter heizten und ob ich nicht endlich mein Auto verkaufen oder noch besser verschrotten lassen wolle, obwohl er zu seinen Bassgeigenstunden, seinem therapeutischen Schwimmen und seiner Logopädie selbstverständlich gefahren wird.
Norbert Gestreins Auseinandersetzung mit dem 13-jährigen Freund seiner Tochter geht noch weiter, später auch bei uns. Dieser Freund ist bestimmt dabei gewesen bei dem Klimastreik heute. Zum dritten Mal hat unter anderem Fridays for Future zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Heute ist der Auftakt eines einwöchigen globalen Klimastreiks. Mehr als 1 Million Demonstranten sollen laut Veranstaltern dem Aufruf allein in Deutschland in mehr als 500 Städten gefolgt sein. Anke Michel hat verfolgt, was an diesem Tag auf den Straßen der deutschen Hauptstadt los war.
Es ist ein ewig langer Demonstrationszug, der sich durch das Regierungsviertel in Berlin-Mitte zieht. Rund um das Brandenburger Tor sind Zehntausende Menschen unterwegs, um sich für eine bessere Klimapolitik einzusetzen. Die Straßen sind voller Menschen, es herrscht fast eine Volksfeststimmung. Gekommen sind natürlich viele Schülergruppen aus der Fridays for Future-Bewegung, aber auch einige Berliner Unternehmen haben ihren Angestellten für die Demonstration freigegeben und Seniorengruppen laufen mit. Viele Familien- oder Kita-Gruppen sind auch dabei. Sie alle eint der Wunsch nach einer konsequenteren Klimapolitik.
Wir sind hier mit 9 Kindern unterwegs, mindestens. Und wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir unsere Stimme erheben wollen, dass die, die wir gewählt haben, die großen Dinge bewegen, die bewegt werden müssen.
Wir sind mit der Kita-Gruppe hier. Es wurde beschlossen, dass die Kita zugemacht wird mittags und wir gemeinsam hierher gehen, um zu demonstrieren, weil es so wichtig ist. Auch die Schule hat die Schüler freigegeben und wir wollen gerne, dass sich was ändert.
Umso mehr Menschen da sind, umso mehr Menschen hat es erreicht, das Thema. Und hoffentlich umso aufmerksamer wird es auch für die Politik und Wirtschaft.
Also ich bin hochschwanger, bekomme bald mein erstes eigenes Kind und mir ist es einfach wichtig, dass die Kinder eine Zukunft haben.
Die Teilnehmer haben selbstgemachte Schilder mitgebracht, auf denen steht, da ist kein Planet B, Klimawandel jetzt oder No More Pillepalle. Den meisten Menschen hier auf der Demonstration reichen die Beschlüsse des Klimakabinetts nicht, die im Laufe des Tages bekannt geworden sind. Billigere Bahntickets und höhere Benzinpreise dürften nur ein erster Schritt sein.
Ich denke, dass das gute Ansätze sind, aber dass wir das insgesamt viel größer denken müssen. Das ist klein-klein. Ich glaube, da muss man einiges mal ganz, ganz anders hinterfragen.
Nee, ich glaube nicht, dass das weitreichend genug hilft, wirklich was zu verändern. Ich finde günstigere Bahntickets definitiv einen guten Schritt, aber definitiv weit zu wenig.
Bereits am Vormittag hatte es in Berlin diverse andere Demonstrationen, einen Fahrradkorso und auch kurzzeitige Straßenblockaden gegeben. Auf einer Überführung über die Stadtautobahn A100 in Tempelhof brachten Umweltschützer kurzzeitig ein Banner an. Saubere Autos sind eine dreckige Lüge, stand darauf. Später ist noch ein Partyprotestzug Berliner Clubbetreiber geplant. Mehrere Gruppen wie Extinction Rebellion kündigten an, mit weiteren Straßenblockaden den Verkehr lahmlegen zu wollen. Organisiert hatte die große Klimademonstration ein breites Bündnis, dem auch die von Schülern und Studenten getragene Bewegung Fridays for Future angehört.
Anke Michel über den Klimastreik in Berlin. Das alles, weil ein schwedisches Mädchen sich im letzten Jahr hartnäckig jeden Freitag protestierend vor die Schule setzte. Professor Sebastian Hauns vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin, guten Tag.
Guten Tag, Frau Schumann.
Greta Thunberg geht in Schulstreik für das Klima. Weltweit schließen sich Menschen an, mittlerweile nicht mehr nur Schüler, eine Bewegung, die in sehr kurzer Zeit sehr groß wurde und sogar Einfluss auf politisches Handeln hat, zumindest auf die Debatte. Gab es sowas schon mal?
Also Fridays for Future ist schon eine ganz, ganz besondere Bewegung. Natürlich gab es auch andere sehr große Bewegungen, auch welche, die sich international koordiniert haben. Beim Friedensprotesten gab es sowas, bei den Anti-AKW-Protesten gab es auch Proteste an vielen, vielen Orten. Aber in dieser Dimension, wie es gerade von Fridays for Future zu sehen ist, das ist wirklich extrem ungewöhnlich und ich wüsste keinen anderen Fall in der Geschichte.
Es ist ja manchen auch unheimlich, auch Kritikern, die dann sagen, das würde schon religiös zelebriert, es gäbe da eine Öko-Religion. Sehen Sie solche Ansätze?
Nein, ich sehe das nicht. Also wenn man sich heute die Demonstration angeschaut hat, dann sah das mir nicht nach einem religiösen Ritual oder einem Umzug aus. Auch die vielen Sprüche, die auf den selbstgemalten Transparenten waren, da war auch vieles selbstironisch dabei. Also mir schien das nicht besonders religiös zu sein.
Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, so eine Riesenbewegung am Laufen zu halten und sich selbst zu verständigen. Es gibt mittlerweile auch Mitstreiter bei Fridays for Future, die sich abwenden. Es gibt erste neue Organisationen. Würden Sie sehen, ja, das ist, oder sagen, das kann zu einer Spaltung führen?
Ja, soziale Bewegungen sind ja immer damit beschäftigt, einen relativ großen Teil ihrer Zeit sich darüber klar zu werden, wer sie sind, welche Ziele sie haben, was wollen sie machen, wer macht mit, wer ist das Wir der Bewegung. Und insofern denke ich, dass das, was man gerade bei Fridays for Future sieht, also Auseinandersetzungen über die Ziele, über das, wie man vorgehen will, eigentlich eher einen ganz normalen Teil sozialer Bewegungen.
Und auch die Tatsache, dass es mittlerweile Parents for Future gibt, Scientists for Future, heute eben auch NGOs und Gewerkschaften aufgerufen haben, ist eher eine normale Entwicklung oder vielleicht birgt es auch eine Gefahr, dass da so viele dann schon eben in diese Richtung drängen und eine relativ junge Bewegung vielleicht auch kapern könnten?
Ja. Ich glaube noch nicht, dass sie kapern. Ich würde es eher noch als eine Stärke eigentlich der Argumentation oder des Framings von Fridays for Future sehen, dass alle sich jetzt irgendwie mit for Future nennen. Also im Grunde ist ja den Schülern und Schülerinnen gelungen, aus diesem sehr globalen, langfristigen Menschheitsproblem ein dringendes, dränglich, unmittelbar Verhalten erforderndes Problem zu machen. Und da machen jetzt ganz viele mit. Und insofern würde ich eher sehen, da kommt im Moment noch ganz viel zusammen und würde noch gar nicht sehen, dass da schon wieder Spaltungen sind oder Dinge auseinanderbringen.
Mhm. Der Grünen-Vordenker Ralf Füchs warnt vor der Flucht in die Militanz, also einem Klimabürgerkrieg, Klimaschützer gegen Autofahrer. Jetzt kann das natürlich sein, heute ist ja ganz offensichtlich die Bewegung mit diesem Klimaschutzpaket auch nicht zufrieden. Droht so etwas, eine Radikalisierung, wenn zum Beispiel eben Klimaschützer von den politischen Entscheidungen enttäuscht sind?
Ich glaube nicht, dass das droht. Ich glaube eher, dass auch Fridays for Future vermutlich ähnlich wie die Anti-AKW-Bewegung dann erfolgreich sein wird, wenn sie unterschiedliche Herangehensweisen zusammenbringen kann und zusammenhalten kann. Bei der AKW-Bewegung hat man das sehr schön gesehen. Da gab es die ganz friedlichen und die militanteren und in den erfolgreicheren Mobilisierungen ging das nebeneinander her, ohne die anderen jeweils in ihrer Form des Protestes auszuschließen. Und ich denke, das ist eigentlich auch vermutlich ein Erfolgsrezept für Fridays for Future.
Mhm. So, das ist ganz interessant, wie Sie da den Vergleich ziehen, weil das ist tatsächlich ja jetzt auch so, dass es daneben andere Gruppierungen gibt, zum Beispiel die aus Großbritannien ursprünglich stammende Gruppe Extinction Rebellion, die Brücken oder Flughäfen lahmlegt oder Ende Gelände und natürlich auch die gemäßigteren bekannten Umweltschutzverbände. Also so was auch in der Unterschiedlichkeit dann zu tragen und sich gegenseitig zu akzeptieren, das ist eine Chance?
Das ist eine Chance und das ist aber gleichzeitig auch sehr schwer, weil natürlich die Versuchung groß ist, nur den jeweils ganz eigen, selbst für gut gehaltenen Weg auch für alle zu propagieren. Und die wenigsten Bewegungen schaffen das, dann unterschiedliche Formen auch nebeneinander her existieren zu lassen und nicht sich von einer bestimmten Aktionsweise und Perspektive dominieren zu lassen.
Jetzt gibt es ja die ersten Ratschläge auch für Fridays for Future, um da nochmal genauer hinzuschauen, sich eben wirklich auf den Klimaschutz zu konzentrieren und nicht die allgemeine Ökothematik mit aufzunehmen, um sich dann nicht zu verzetteln. Jetzt höre ich Sie leider nicht mehr. Scheinbar hat die Leitung
Forderungen gestellt und die sind ja ganz genau nur auf den Klimaschutz ausgerichtet.
Jetzt haben wir den ersten Teil Ihrer Antwort nicht gehört. Also Klimaschutz dabei bleiben?
Ich würde gar nicht sehen, dass Fridays for Future davon im Moment schon abrückt. Im Moment tun sie das ja noch. Das ist ja ihre Forderung, die nur auf wirklich an relativ spezifische Klimaschutzmaßnahmen ausgerichtet sind.
Wie ist Fridays for Future als Bewegung aufgestellt und einzuschätzen? Professor Sebastian Hauns vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Vielen Dank. Und eine Entschuldigung für die Leitung. Wir hatten ein anderes Netz geplant, was aber leider nicht funktioniert hat. Und noch einmal lassen wir einen zu Wort kommen, Norbert Gestrein, der dieser Klimaschutzbewegung kritisch gegenübersteht, vor allem dem 13-jährigen Vertreter, der mit seiner Tochter befreundet ist.
Einmal habe ich ihn dabei ertappt, wie er in unserem Mülleimer herumwühlt, ein Marmeladeglas herausfischt und es zuerst seiner Mutter triumphierend und dann uns vorwurfsvoll präsentiert hat. Ich habe mich zurückgehalten, ihn nicht ein kleines Arschloch zu nennen, aber ich habe das in dem Augenblick ganz intensiv gedacht und mir Mühe gegeben, ihn für seine Klugheit und Umsicht mit meinem sanftesten Lächeln zu belohnen, das eine Wolfsgrimasse war. Dann hat er mit seiner Automatenstimme gesagt, man werfe kein Glas in den Müll, und ich habe mich bei ihm bedankt und mir freudig ausgemalt, wie ich ihm im ersten unbeobachteten Augenblick einen kräftigen Tritt versetzen würde. Er hat einen Aufnahmeantrag bei Greenpeace gestellt, wo ihm beschieden worden ist, dass er zu jung dafür sei, aber dass seinem Wunsch bei frühester Gelegenheit stattgegeben werde, und fliegt dreimal im Jahr nach Amerika zu seinem Vater, der offenbar klug genug gewesen ist, sich dorthin abzusetzen.
Noch einmal Norbert Gestrein, genervt vom Moralismus unserer Tage, wie er es nennt in seinem Text in der Neuen Zürcher Zeitung. Aufgeheizte Erde, kühler Kopf, wer rettet das Klima? HR2 der Tag. Eine der Forderungen der Klimaschützer ist weitreichende Forschung und davon noch mehr. Wir brauchen noch mehr Informationen, noch mehr Forschung, um wirklich zu wissen, welche Maßnahmen es braucht, um die Erderwärmung zu stoppen. Genau mit dieser Mission ist heute eine Expedition gestartet, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Und anders als manche Klimakatastrophenwarner startet der Expeditionsleiter mit großer Euphorie.
Wir laufen abends in Tromsø aus und dann fahren wir erstmal die klassische Nordostpassage. Das ist heutzutage offenes Wasser, da werden wir weit nach Osten vorstoßen können. Da nehmen wir dann Kurs auf Nord und steuern in das Eis hinein.
Markus Rex, Leiter der Mammut-Expedition, klingt direkt vor dem Start gelassen. Richtig nach freudiger Erwartung. Und das ist verständlich, denn die Planung war lang, die Vorbereitung intensiv. Da ist es gut, wenn es endlich losgeht. 350 Tage lang soll die Polarstern laut Planung unterwegs sein und dabei die meiste Zeit eingefroren langsam im arktischen Eis driften. Etwa 2.500 Kilometer weit, um den teilweise weniger als 200 Kilometer entfernten geografischen Nordpol herum, durch die 150 Tage lang dauernde Polarnacht bei Temperaturen bis minus 45 Grad Celsius. An Bord sind im 6-mal geplanten Wechsel jeweils etwa 100 Expeditionsteilnehmer, darunter viele Wissenschaftler aus 19 Staaten. Versorgt werden sie aus der Luft. Dafür soll im Eis eigens eine mehr als 1000 Meter lange Start- und Landebahn geschaffen werden und durch mehrere Eisbrecher aus Russland, China und Schweden. Ziemlich gigantisch, so wie die Aufgabe der Expedition.
Wir müssen verstehen, warum sich die Arktis so dramatisch erwärmt, und auch besser verstehen, wie es in der Zukunft weitergeht. Wir brauchen jetzt robuste wissenschaftliche Grundlagen, um die wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungen zu fällen, vor denen wir stehen. Große Herausforderung, unsere Zukunft zu gestalten, anstatt da reinzustolpern. Gestalten kann man nur, wenn man die Dinge versteht.
Natascha Oppelt gehört zum Forscherteam. Die Wissenschaftlerin hat sich wie alle anderen monatelang vorbereitet und im Frühjahr in Finnland schon mal unter ziemlich realistischen Bedingungen geübt. Aber das war nur ein Vorgeschmack.
Also Mosaik als Einjahresexpedition ist was ganz was Besonderes. Im Normalfall gehen wir auf ein Schiff und machen unsere Messungen für unsere Projekte. Aber hier ist es wirklich so, wir arbeiten zusammen als Team über Disziplinen hinweg, über Nationen hinweg. Und das macht das Ganze wirklich sehr speziell und sehr besonders für alle von uns.
Dieses Uns ist wichtig, denn ein solches Projekt geht nur zusammen, sagt sie.
Jeder versucht für die ganze Gemeinschaft das Maximum rauszuholen und damit auch möglichst viel zu messen, um dann auch zukünftigen Generationen, auch von Wissenschaftlern, die wahrscheinlich auf unsere Daten irgendwann mal zurückgreifen, möglichst tolle und volle Datenbank und Datenbasis zur Verfügung zu stellen.
Und so etwas verlangt immer auch Opfer. Expeditionsleiter Rex und seine Leute werden lange, sehr lange auf dem Schiff zusammen sein. Und sehr, sehr lange auch weit weg von zu Hause.
Für mich persönlich ist es natürlich auch eine Herausforderung, so lange von meiner Familie getrennt zu sein. Ich habe 2 Söhne, 9 und 11 Jahre alt. Wir werden Weihnachten und alle Geburtstage getrennt feiern. Das bringt sowas halt mit sich. Anders können wir solche Arbeiten nicht machen. Meine Familie versteht sehr gut, wieso das so wichtig ist, und sind auch begeistert von dem, was ich hier tue.
Die Söhne von Markus Rex, dem Expeditionsleiter der größten Arktis-Expedition aller Zeiten, sind begeistert davon, was der Klimaforscher Papa da tut. Klimaforschung kann begeistern, das hört man auch Markus Rex selbst an. Begeistert sein, das werden sicher auch viele der demonstrierenden Menschen heute. Viele unterschiedliche Gefühle löst die Klimabewegung aus. Professor Joachim Bauer, Arzt und Neurowissenschaftler in Berlin, guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mit dieser Euphorie an, die viele Protestler heute sicher weltweit auf den Straßen gespürt haben. Woher kommt dieses euphorische Gefühl, auch wenn eigentlich erstmal gar keine politische Reaktion erfolgt?
Also man weiß aus Untersuchungen, dass wenn etwa so um zwischen 25% und 30% der Bevölkerung für eine bestimmte Sache plötzlich eintreten, also Feuer gefangen haben, dass dann diese Begeisterung übertreten kann und dass der wie so ein Schalter kippt und dass plötzlich in der Bevölkerung sowas wie eine Bewegung losgehen kann, dass man sich für eine Sache, für die sich diese Pioniere interessiert haben, dann auch interessiert. Also es sind Identifikationsfiguren, sind was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist, zeigt sich jetzt hier auch bei dieser Fridays for Future Bewegung. Wir brauchen Menschen, die da vorangehen, die eine Pilotfunktion haben. Auch diese jungen Menschen, die jetzt die Friday for Future Bewegung da vorangehen, diese jungen Frauen, das sind ganz wichtige Identifikationsfiguren, deren Begeisterung sich dann auf die anderen übertragen kann.
Und das geht nicht im Netz, das muss schon auf der Straße sein?
Ja, das Netz ist so ein Einsammacher. Man hat ja immer gedacht, das Netz verbindet uns. Das ist natürlich zum Teil auch richtig. Aber der Mensch ist ein emotionales Wesen. Wir sind Social Animals, wir Menschen. Wir sind soziale Wesen und diese emotionale Verbundenheit, die kommt im Netz nicht rüber, außer dass eben im Netz natürlich sehr viel Hass und Konkurrenz und ich vergleiche mich mit den anderen. Diese Sachen, die laufen leider, diese negativen Sachen. Aber für eine positive Emotion, also für Glück, soziale Beziehungen, gemeinsam für was Sinnvolles eintreten, Gemeinschaft erleben. Dafür brauchen wir reale andere Menschen, die physisch, also körperlich anwesend sind. Und deswegen sind diese Demonstrationen jetzt auch eine ganz prima und wichtige Sache, um hier die Energie zu aktivieren und den Menschen deutlich zu machen, wir müssen jetzt echt was tun, um diesen Planeten zu retten. Denn wir sind auf einer sehr, sehr abschüssigen Bahn hier, was die Zukunft des Planeten angeht.
Genau sowas sagen ja eben diese Identifikationsfiguren. Diese jungen Frauen, die Sie eben angesprochen haben, zum Beispiel Greta Thunberg, die gesagt hat, I want you to panic auf dem Weltwirtschaftsforum. Jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen, Angst und Panik zu verbreiten. Und das ist eigentlich nicht sinnvoll. Das sind keine guten Ratgeber, diese Gefühle. Was machen diese Gefühle in den Jugendlichen? Also ich erlebe es so und höre es auch von anderen, dass es zum Teil zumindest aus einer, ich sag mal, aggressiver werdende Reaktion gibt. Also, dass Zehnjährige mit Aufklebern rumlaufen, auf denen zu lesen ist, Fuck Climate Crisis. Ist das auch dann ein Ausdruck von Panik?
Ja, also I want you to panic ist kein guter Satz. Den kann man vielleicht den Politikern sagen, die immer so tun, als hätten wir noch endlos Zeit, jetzt endlich mal was gegen den Klimawandel zu tun. Aber wenn man wirklich Menschen begeistern will für die Klimabewegung, dann sollte man nicht mit Schuldgefühlen oder mit Beschämung arbeiten, sondern man sollte eher mit positiven Modellen, es macht Freude, also sowas wie eine hedonische Linie reinbringen. Es macht Freude, sein Leben so sinnvoll zu führen, dass unser Planet erhalten bleibt. Also gute Formen des Zusammenlebens, also ein sinnvolles Kaufverhalten, dass wir nicht Waren kaufen, die nur deswegen so billig sind, weil in anderen Ländern Kinder dafür arbeiten mussten, dass wir uns sinnvoll ernähren, dass das Freude macht. Diese ganze Bewegung sollte man an einem Lächeln erkennen und nicht an Miesepetrigkeit und an Schuldgefühlverteilung.
Das gibt's aber genau. Ne? Also es erzählen eben auch Eltern, dass ihre 6-jährigen Kinder dann den Einkauf zum Spießrutenlauf machen. Also nein, Mama, kein Fleisch und warum denn schon wieder Plastik? Ja. Papa, muss das sein? Kein Regal wird ohne Diskussionen passiert, bis hin zu Jugendlichen, die dann sagen, das ist ja eh alles zu spät und das wird gar kein schönes Leben, was ich da haben würde. Wo ist dann die Lebenslust dieser jungen Menschen? Das kann ja nicht Sinn so einer Bewegung sein.
Das ist eine falsche Alternative, dass ein klimaverträgliches Leben, dass da die Lebenslust verloren geht. Denn Glück kommt ja nicht von immer mehr Konsum. Das können wir auch neurobiologisch bestätigen. Sondern Glück kommt aus guten sozialen Beziehungen. Glück erwächst daraus, dass wir wissen, dass wir sinnvoll Gutes für andere tun, dass wir die Gemeinschaft bewahren und dass wir diesen Globus bewahren. Also sein Kaufverhalten sinnvoll zu gestalten, eine Ernährung zu pflegen, die nicht ökologisch belastend ist, sich, was Mobilität angeht, vernünftig zu verhalten, also nicht sinnlos fossile Energien zu verschwenden, das kann ja Freude machen und das soll vor allem Freude machen. Also nicht die Sache im Leidensweg praktizieren, sondern als, ich möchte mal sagen, eine hedonische Art von Verzicht, also sich daran freuen, dass wir doch die Freiheit haben, wirklich gut und vernünftig zu leben.
Das ist ja das Interessante auch, dass es eben unterschiedliche Richtungen gibt, in die die Schüler und Schülerinnen emotional gehen. Liegt das vielleicht auch darin, dass natürlich junge Menschen, Pubertierende oder Spätpubertierende, auch noch in der Identitätsfindung sind und vielleicht da auch anders reagieren als jetzt Erwachsene?
Ja, also es ist ja so, dass wenn wir diesen Klimawandel ernst nehmen, dann geht es ja da um die Zukunft dieser jungen Menschen. Und die, die jetzt auf die Straße gehen für Fridays for Future, wissen, dass es ihre Zukunft ist, die wir jetzt gerade verspielen. Und deswegen ist natürlich da sehr viel Energie drin. Und es ist richtig, ich finde, wir sollten das unterstützen, dass die jetzt aufbegehren. Und wir sollten uns als Erwachsene denen anschließen, weil das, was sie fordern, ist ja vernünftig. Wir müssen ganz vieles ändern, damit wir, was das Klima angeht und die Zukunft der Natur angeht, dass wir da einen neuen Kurs fahren. Und wir sollten jetzt nicht gegeneinander uns stellen, also ja, die schwänzen die Schule und so, das bringt uns nicht weiter, sondern wir sollten sagen, Mensch, wir nehmen eure Sorgen ernst und wir stellen uns an eure Seite und wir wollen mit euch zusammen alles tun, damit wir das Klima und den Planeten retten können.
Das genau tun aber nicht alle. Es gibt auch auf Seiten der Kritiker ja welche, die den Klimawandel nicht als Katastrophe sehen oder ihn auch nicht als menschengemacht einschätzen, die auch oft emotional reagieren, ablehnend. Gibt es da auch für Sie als Neurowissenschaftler eine Erklärung für?
Ja, das kommt eben daher, weil das eben oft so auf der Verbotslinie kommt. Also ihr dürft das nicht machen, du darfst das nicht machen, wir müssen uns gegenseitig überwachen. Trennst du deinen Müll, ja oder nein? Und wenn du ihn nicht trennst, mache ich gleich Terror. Also diese Linie, das ist keine gute Linie, sondern wir sollten wirklich schauen, dass wir zusammen das Ganze zu einer Geschichte machen, die uns Freude macht, wo wir sagen, das machen wir gerne, weil wir es für vernünftig halten und weil es vor allem uns allen dient, dem Überleben von uns allen dient. Weil es Empathie wieder auf die Straße bringt, dass wir füreinander einstehen, dass wir eine Gemeinschaft zusammen konstruieren wollen, eine Gesellschaft zusammen haben wollen, wo alle gut überleben können und wo wir nicht gegeneinander, wer macht den besten Reibach, wer darf am meisten konsumieren, wer wird ausgegrenzt vom Konsum, sondern wo wir soziale Gerechtigkeit und Ökologie miteinander verbinden. Das kann doch Freude machen.
Also mit Freude in die Zukunft eines guten Miteinanders. Professor Joachim Bauer, Arzt und Neurowissenschaftler in Berlin. Herzlichen Dank. Sein neues Buch heißt »Wie wir werden, wer wir sind«. Aufgeheizte Erde, kühler Kopf. Wer rettet das Klima? HR2, der Tag. Der 13-jährige Klimaschützer, der dem österreichischen Schriftsteller Norbert Gstrein auf die Nerven geht, ist sicher der radikalen Fraktion zuzurechnen. Wir haben schon von Gstreins Empörung über Mülldurchsuchen und Diskussionen an Zetteln gehört.
Viel mehr gäbe es dazu auch nicht zu sagen, hätte er nicht unlängst bei einem Abendessen dem Ganzen die Krone aufgesetzt und hätte ihn seine Mutter dabei nicht so selig angelächelt, dass ich Serviette und Besteck auf den Tisch gelegt habe, aufgestanden und so lange um den Block gegangen bin, bis meine Wut verraucht war. Es war eines dieser wohlfeilen politischen Gespräche gewesen, bei denen man sich gegenseitig versichert, auf welcher Seite man steht. Und obwohl Trump als Lackmustest längst nicht mehr taugt, war es zuletzt doch einmal mehr um ihn gegangen. Dann war es eine Weile still gewesen und in die Stille hinein fragte das kleine Genie, warum ihn eigentlich niemand umbringe. Jetzt richteten sich die Augen auf ihn und er sagte, es seien in der Geschichte doch schon so viele amerikanische Präsidenten umgebracht worden. Warum also niemand den Ernst der Lage erkenne, seinen Mut zusammennehme und Trump umbringe? Ich dachte wieder nichts Vorteilhaftes von ihm und für mich wäre es damit auch getan gewesen, aber in derselben Sekunde sah ich den auf ihn konzentrierten Blick seiner Mutter. Und ich schwöre, ich habe nie eine größere Seligkeit und nie ein größeres Glück gesehen, einen solchen Bastard auf die Welt gebracht zu haben. Draußen machte ich mir schnell ein paar Notizen, die ich später kaum mehr zu entziffern vermochte. Ich wollte irgendwann einen Aufsatz darüber schreiben, ob das Gute nicht besonders böse sein konnte, ob Dummsein nicht nur dumm, sondern vielleicht auch böse war und ob nicht womöglich das Böseste im Kitsch des Guten steckte. Aber zunächst war ich nur damit beschäftigt, mich zu beruhigen und nicht zurück hineinzugehen und das kleine Genie zur Rede zu stellen.
Der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein schrieb diesen Text über den Moralismus unserer Tage, wie er es nennt, in der Neuen Zürcher Zeitung. Besonders stark ist die Fridays for Future-Bewegung in Deutschland, das konnte man heute auch wieder auf den deutschen Straßen sehen. Und wenn es um Klimaschutzpolitik geht, wird auch besonders auf Deutschland geschaut. Aber warum eigentlich? Wir sind doch nur ein kleines Land und andere Länder stoßen mehr CO2 aus, zum Beispiel China, Indien oder die USA.
Für Länder wie die USA beispielsweise hat der Klimaschutz momentan keine Priorität. Und deshalb gibt es auch immer wieder Streit auf den großen Gipfeln. Gerade deshalb werde Deutschlands Rolle wichtiger, meint Patrick Greichen vom Think Tank Agora Energiewende.
Trump fällt aus im Bereich des Klimaschutzes, sodass es am Schluss auf Europa und China ankommt. Und in dem Kontext gucken natürlich viele auf Deutschland, weil wir sind die größte Nation innerhalb Europas. Das, was Frau Merkel sagt als Leader of the Free World, wird überall gehört.
Das Problem? Deutschland hat das mit dem Klimaschutz selbst lange schleifen lassen und eigene Ziele weit verfehlt, sagt Brigitte Knopf von der Stiftung Mercator.
Also Deutschland ist, glaube ich, schon lange nicht mehr Klimavorreiter. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Wenn wir über CO2-Bepreisung zum Beispiel sprechen, es gibt 50 Länder, wo das schon eingeführt ist. Also Deutschland hinkt da eher hinterher. Auch deswegen guckt die Welt auf Deutschland.
Das bedeutet, gerade weil Deutschland lange zu wenig getan hat, muss die Bundesregierung Vertrauen zurückgewinnen, um wieder als glaubwürdiges Vorbild in Sachen Klimaschutz dazustehen, meint Arne Jungjohann von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Und das geht eben nur, wenn man auch seine Hausaufgaben zu Hause macht. Die internationale Staatengemeinschaft schaut auch genau hin, was in Deutschland passiert.
Deshalb ist eben wichtig, dass der Klimaplan der Bundesregierung möglichst konkret wird. Was sich die Bundesregierung deshalb nach dem Klimakabinett nicht erlauben darf, erläutert Agora-Chef Patrick Greichen.
Also was nicht passieren darf, dass man Dinge in die nächste Legislaturperiode verschiebt. Beim Thema CO2-Preis zum Beispiel verkündet, wir werden einen Emissionshandel machen, aber wirken tut der erst 2023. Was nicht passieren darf, ist, dass man beim Thema Erneuerbare nichts beschließt. Was nicht passieren darf, ist, dass es am Schluss viele Worte gibt, aber wenig Substanz im Sinne von Gesetze, die im Jahr 2020 in Kraft treten.
Also gerade weil schon nächste Woche der Nachhaltigkeitsgipfel in New York ansteht, ist Aufschub nicht drin. Oder wie es Dirk Messner von der United Nations University formuliert.
Wenn wir da jetzt mit einem schwachen Programm anreisen, dann beschädigt das auch internationale Prozesse.
Gemeint sind damit Klimagipfel, G7, G20 und so weiter.
Warum Deutschlands Beschlüsse im Klimaschutz international so wichtig sind, Christopher Jänert berichtete. Jetzt liegen erst einmal die Eckpunkte eines Maßnahmenpakets vor. Stefan Braun für die Süddeutsche Zeitung in Berlin, guten Tag.
Ich grüße Sie.
Kann denn die Kanzlerin mit diesen Eckpunkten sich in New York beim UN-Klimagipfel sehen lassen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich hin und her gerissen. Wenn man die Debatte in Deutschland der letzten Monate anguckt, hat man das Gefühl, oh Gott, das ist irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner. Sie haben irgendwie wieder alles Mögliche befriedet. Sie provozieren keinen, es gibt keine harten Verbote. Sie liefern Anreize, sie bieten Leuten den Umbau und die finanzielle Hilfe zum Beispiel für Ölheizungen an. Aber es ist jetzt nicht sozusagen ein Paket, wo du denkst, auch mit gewissen Erschütterungen, dieses Land stellt sich jetzt radikal um. Das alles ist es nicht. Insoweit haben wir hier wahrscheinlich das Gefühl, also der große Wurf ist es nicht. Wenn man jetzt den Vergleich anstellt, was in den meisten anderen Ländern der Welt inzwischen stattfindet, dann kann man womöglich zu einem anderen Schluss kommen. Weil jetzt Gott sei Dank zum ersten Mal, auch wenn das kleine Schritte sind, vollkommen klar ist, wo geht es eigentlich hin. Also diese sehr klein beginnende CO2-Bepreisung heißt letzten Endes, diese Bepreisung kommt. Sie kommt nicht hart, aber ihr könnt euch das alles angucken, da gibt es kein Zurück mehr. Und das halte ich bei aller, sagen wir mal, Unzufriedenheit über das Ausmaß eigentlich für etwas, was sie in der Tat in New York vorweisen kann.
Das heißt, sie kann tatsächlich ihr Image oder ihr einstiges Image der Klimakanzlerin wieder ein bisschen aufpolieren damit?
Also ein ganz klein bisschen aufpolieren, würde ich jetzt mal sagen, weil sie damals, als sie anfing mit dieser ganz großen Geste vor den Eisbergen, natürlich etwas versprochen hat, was eigentlich damals jedenfalls sie sicher wissen musste, dass das ihr nicht gelingen wird. Insoweit würde ich sagen, es ist nicht wieder alles gut und sie ist nicht mehr da, wo sie damals war. Aber sagen wir mal, gezwungen durch die Ereignisse, gezwungen durch die Demonstrationen, gezwungen durch die Ergebnisse der Grünen bei den letzten Landtagswahlen, reagiert diese große Koalition und ich neige jetzt anders als viele andere dazu, nicht zu sagen, du musst jetzt genau das machen, was die Wissenschaftler seit langem fordern, sondern du bist am Ende doch Politiker oder Politikerin und musst im Prinzip auch die Leute mitnehmen, die erstmal Angst davor haben, weil sie sich kein Auto kaufen können, keine neue Ölheizung und, denen muss man den Weg ebnen. Das haben sie jetzt gemacht.
Bleiben wir noch beim Stichwort aufpolieren, Herr Braun, einen kleinen Moment, diesmal mit dem Blick auf die GroKo. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach bei der Präsentation des Klimaschutzpakets vorhin von einem eindrucksvollen Zurückmelden der Großen Koalition. Also auch dafür wird versucht aufzupolieren. Haben Sie das auch so empfunden?
Ehrlicherweise war ich ziemlich frustriert darüber, dass das wieder in den alten Ritualen ablief. Also sozusagen, man weiß seit 3-4 Monaten, es gibt diesen 20. September. Man weiß, eigentlich könnte man, wenn man diese Priorität so ernst nimmt, wie man es selber getan hat, man redet von einer Menschheitsaufgabe, und dann ist es wieder so, dass es wie bei normalen Tarifverhandlungen dann über die Nacht und bis zum nächsten Morgen und man weiß nicht, ob es was wird und so. Ich kann diese Spannung oder diese inszenierte Spannung eigentlich kaum mehr ertragen. Insoweit finde ich nicht, dass das sozusagen dieses Mal ein ganz neuer, großartiger Anfang ist. Aber dass sie noch lebt und dass sie irgendwie offenbar auch noch was will, ich finde, das konnte man tatsächlich auf der Pressekonferenz beobachten. Sie wollen noch nicht sich gegenseitig aufgeben. Soweit sind sie nicht.
Auf jeden Fall, und das wurde ja auch vielfach betont, waren sie ganz lange und ganz viel zusammen wach heute Nacht. Ja. Viel zu wenig Schlaf, das hat man irgendwie mehrfach betont, scheint wichtig zu sein. Aber es heißt, Sie sagen, ein bisschen könnte man meinen, Sie glauben wieder aneinander. Stabiles Fahrwasser ist aber was anderes, oder?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen, weil wir haben jetzt überhaupt nicht davon geredet, was quasi parallel zu einem solchen Prozess, der natürlich in den Details anstrengend ist, bei der SPD passiert. Wir wissen doch nicht, wie die Sache ausgeht. Ich glaube, die heute zusammensaßen, würden unter den gegebenen Umständen und den Bedrohungen durch die AfD eigentlich jetzt erstmal in aller Ruhe gerne noch 2 Jahre weiterarbeiten. Aber das ist halt nur ein Teil der Geschichte. Ich sehe nicht, dass mit diesem Klimapaket die Koalition jetzt quasi sattelfest in die nächsten 2,5 Jahre reitet. Das wird nicht so sein.
Das heißt, Sie werden auch den Grünen nicht unbedingt Erfolg abspenstig machen können, haben Sie vorhin schon gesagt. Jetzt gäbe es eine reizvolle Spekulation. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie die durchaus auch mal in Ihrer Redaktion durchgespielt haben. Wie wären denn diese Verhandlungen um ein Klimapaket möglicherweise ausgegangen, wenn die Regierung eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen geworden wäre? Wie waren Ihre Einschätzungen? Was wäre da rausgekommen? Wäre es weitreichender gewesen?
Also ich glaube, wenn diese Jamaika-Verhandlungen vor 2 Jahren klug geführt worden wären, mit Schwerpunkten für die FDP, Schwerpunkten für die Grünen und einer Kanzlerin mit einer Union, die sagt, jawohl, wir werden jetzt irgendwie in diesem Land etwas verändern müssen, weil wir Bewegung brauchen. Die Kanzlerin weiß ohnehin, wenn sie jedes Mal, wenn sie von China nach Hause kommt, braucht dieses Land mehr Bewegung. In dieser Atmosphäre, wenn es sozusagen das große Nein von Christian Lindner nicht gegeben hätte, glaube ich, da wäre mehr drin gewesen. Dann hätten die vielleicht auch früher schon mehr gemacht, weil die Grünen hätten nicht 2 Jahre lang gewartet bis zu diesem Zeitpunkt heute. Man kann sich das nur leider deshalb nicht so richtig vorstellen, weil man halt den Christian Lindner jetzt in Realita erlebt hat und das Gefühl hatte, in der Sekunde, wo er hätte zugreifen können, hat das nicht getan. Heute sieht man, dass die Republik nicht über Jamaika redet, sondern an unendlich vielen Stellen über Kenia. Also eine Koalition von SPD, CDU und Grünen, wie es jetzt 2 vermutlich in den ostdeutschen Ländern geben wird. Das ist im Augenblick eher die Variante, die realistisch ist.
Und mit der FDP wäre die Hürde oder die Angst, es sich mit der Wirtschaft zu verscherzen, doch sicher beim Klimapaket auch viel größer gewesen.
Ja, wobei ich da immer sagen würde, die eine Wirtschaft gibt schon lange nicht mehr. Ich würde also jetzt nicht darauf wetten, dass es 50-50 ist, aber es gibt sehr viele, die eigentlich nur eine klare Ansage wollten. Was machen wir jetzt? Wie schnell machen wir es? Was heißt es als Impuls für uns? Wenn man nach Baden-Württemberg guckt, ist es nicht so, dass die Wirtschaft sich gegen Winfried Kretschmann irgendwie mobilisiert hat. Ganz im Gegenteil. Die orientieren sich an den Vorgaben oder auch Ideen, an den Vorschlägen, Anreizen, die Grünen zum Beispiel in Baden-Württemberg gemacht haben. Deswegen glaube ich nicht, dass man sozusagen heute noch Erfolg hätte, wenn man einfach sagt, oh, ich verteidige jetzt die Wirtschaft und deswegen mache ich das alles nicht so schnell. Die wissen, dass auch sehr, sehr viel Potenzial darin steckt, wenn Deutschland schneller als andere jetzt sagt, so, wir machen bestimmte Sprünge, zum Beispiel bei der Modernisierung großer Städte oder bei öffentlichen Personennahverkehr. Wir machen noch mal was ganz anderes in Abstimmung. Deswegen, ich glaube, diese Diskussion so hilft uns nicht weiter und hätte auch in dem Fall nichts gebracht.
Was das Klimaschutzpaket für die Große Koalition bedeutet, Stefan Braun für die Süddeutsche Zeitung in Berlin. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute, am Auftakttag des einwöchigen globalen Klimastreiks und an dem Tag, an dem die Bundesregierung die Eckpunkte für ihr Klimaschutzpaket 2030 vorgelegt hat. Und es geht weiter. In 3 Tagen startet der UN-Klimaschutzgipfel in New York und erst in den nächsten Wochen wird ein ausführliches Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorgelegt. Viel Hoffnung haben Klimaforscher, wie gehört, nicht, dass Deutschland so auf dem richtigen Weg ist, die Klimaziele für 2030 zu erreichen, geschweige denn die internationalen. Nicht ganz bis 2030, was sicher interessant wäre, aber doch einige Zeit lang können Sie diese Sendung nachhören unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag HR2. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Rainer Dachsel, Doris Renk, Dorothea Schuler und Tamara Marczalkowski. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende.